Zivilgesellschaft.
Diskurs.
Teilhabe.
Vielfalt.
Solidarität.
Zusammenhelfen.
Der Podcast rund um freiwilliges Engagement.
Engagierte Stimmen. Die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. Am 29. September 2024 finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen widmen wir uns im Zusammenhelfen-Podcast mit der Sondersendung Engagierte Stimmen den ganzen September den Themen Demokratie und Wahlrecht. Wer darf bei dieser Wahl teilnehmen und seine Stimme abgeben? Wer ist von diesen Wahlen ausgeschlossen und was bedeutet dies für die Demokratie in Österreich? Am Ende der Sendung Engagierte Stimmen gibt es dann noch Statements aus der Zivilgesellschaft zu hören mit der Frage, was bedeutet es für dich, wählen zu gehen? Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. In der ersten Folge der Podcast-Reihe Engagierte Stimmen haben wir einen Blick auf das österreichische Wahlrecht geworfen und sind der Frage nachgegangen, was demokratische Teilhabe bedeutet. Im Interview mit Gerd Falchers, Politikwissenschaftler und Experten zum Thema Staatsbürgerschaft und Wahlrecht, haben wir erfahren, wer in Österreich wählen gehen darf und wer nicht. Und wie Wahlrecht und Staatsbürgerschaft zusammenhängen. Darüber konnte uns auch Sabine Schandl von der Organisation Migrare Auskunft geben, mit der wir über die Pass-Egal-Wahl gesprochen haben. Engagement Connect, Politik trifft Ehrenamt, so der Titel der dritten und letzten Folge der Podcast-Reihe Engagierte Stimmen zur Nationalratswahl 2024, bei der wir VertreterInnen der wahlwerbenden Parteien sowie Freiwillige und Freiwilligenorganisationen zu Wort kommen lassen möchten, um mit ihnen über die Zukunft des Freiwilligensektors in Österreich zu diskutieren. Nun aber gibt es ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus und der neuen Rechten, Natascha Strobel, zu hören. Denn in der zweiten Folge von Engagierte Stimmen gehen wir unterschiedlichen Formen des Extremismus auf die Spur und wollen wissen, was uns nach den Wahlen erwarten wird. Natascha Strobel ist Autorin der Bücher Radikalisierter Konservatismus, eine Analyse und Kulturkampf, ein Handbuch, sowie Co-Autorin der Bücher Die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa und Rechte Kulturrevolution, wer und was ist die neue Rechte von heute. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Zeitschriftenbeiträge, Buchartikel und Kommentare geschrieben und weit über 100 Vorträge zu den Themenkomplexen Rechtsextremismus, Faschismus, Neue Rechte und Identitäre in ganz Europa gehalten. Anlass für das Gespräch mit Natascha Strobel war die im April 2024 stattgefundene Filmtour im Cinema Paradiso in Baden, bei der der Verein Für uns Zentrum für Zivilgesellschaft im Rahmen des Bereichs Für uns Extremismusprävention den Film Schuss wie Karl präsentierte und Natascha Strobel zu einem Podiumsgespräch geladen wurde. Das 20-minütige Interview mit Natascha Strobel wurde bereits im April 2024 aufgenommen. Die Themen, über die wir sprechen, sind jedoch keineswegs weniger aktuell. Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024.
Ja, ich sitze jetzt gerade da mit der Natascha Strobel heute bei der Filmtour von Schuss wie Karl und genau, sozusagen als Expertin zu den Themen Extremismus, Rechtsextremismus habe ich gleich mal die Frage, vielleicht für alle, die es nicht genau unterscheiden können, ist es einfach trotzdem relevant, wie unterscheidet sie eigentlich rechte Kräfte von rechtsradikalen und rechtsextremen Gruppierungen? Wie kann man das irgendwie ja, voneinander trennen?
Es ist eine der Kernfragen der ganzen Rechtsextremismusforschung. Natürlich gibt es jetzt einfache Antworten, aber in Wahrheit ist immer alles ganz kompliziert. Mhm. Diese Einteilung nach Extremismen ist prinzipiell so ein Kind der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo man auch aus politischen Gründen eine gute, saubere Mitte kreieren wollte und von der gehen zwei extreme Ränder weg. Mittlerweile sind es Dreiränder, wenn man sich den Verfassungsschutzbericht anschaut, mit dem religiösen Extremismus, der exklusiv ein muslimischer Extremismus ist. Wie auch immer, es gibt viele Probleme mit dieser Bezeichnung als Extremismus. Ja, also man tut so, als wäre das irgendwo am Rand der Gesellschaft, das stimmt nicht, da haben wir diverse Studien dazu, die das belegen. Die Gleichsetzung der Extremismen ist ein Problem. Also an sich ist die Bezeichnung Rechtsextremismus schon mal unglücklich. Die Radikalismus-Einschätzung ist eine, die kommt auch aus dieser Extremismustheorie. Und die Idee ist prinzipiell, es gibt diese Mitte, dann gibt es den Radikalismus, der ist noch genau innerhalb der Verfassung, innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und alles, was darüber hinausgeht, ist der Extremismus. Weil diese Unterscheidung gar nicht gemacht werden kann. Prinzipiell muss man sich Akteure, Akteurinnen auf jeden Fall anschauen nach einem Gewaltpotenzial, nach dem offenen Bekenntnis, die bestehende Ordnung, also auch die Demokratie, den Parlamentarismus umzustürzen. Aber natürlich sind diese Kräfte auch schlauer geworden und äußern das nicht mehr so, sondern verklausulieren es, sagen das eine, meinen das andere. Das heißt, es ist immer schwierig, hier eine ganz rote Linie zu ziehen und zu sagen, ab da sind die bösen Extremisten und ab da ist das ganz okay, demokratische Lager. Es ist alles im Fluss.
Ja, da schließe ich eigentlich eh schon mit der nächsten Frage an, weil sozusagen ja im Film wie bei Jussi Karl, ja, da wird halt auch ein bisschen die neue Rechte gezeigt und umschrieben. Und da wollte ich natürlich fragen, wie unterscheidet sie diese neuen rechten Kräfte von rechten Bewegungen, die es eben vor 20, 30, 40 Jahren gegeben hat? Was ist sozusagen der Unterschied zwischen diesen Bewegungen?
Die neue Rechte ist im Prinzip ja auch schon sehr, sehr alt. Das ist eine Idee aus den Ende der 50er und 60er Jahren in Frankreich als Nouvelle Droite. Die Grundidee dahinter ist, dass man sich einerseits nicht mehr direkt auf den NS bezieht, weil damit gewinnt man nichts in der Gesellschaft, und andererseits Wahlen nicht als das Wichtigste ansieht, sondern der Kampf um Hegemonie, also der Kampf um Meinungen, in die Köpfe, in die Diskurse hineinzukommen. Sehr nah auch an einem so einem staatstragenden bürgerlichen Lager, an dem man dran ist. Und das hat es mit verschiedenen Auf und Abs gegeben in Frankreich, dann so als Reimport nach Deutschland. In Österreich hat lange diese Form des Rechtsextremismus nicht Fuß fassen können, weil es einfach eine Partei gibt, die so erfolgreich war, dass die alles aufgesogen hat und das nicht zugelassen hat. Aber jetzt, seit knapp 20 Jahren, sehen wir, dass die neue Rechte mit ihren Strategien und mit ihren Ideen eine Führungsposition innerhalb des Rechtsextremismus einnimmt. Die alte Rechte ist eigentlich der klassische Neonazismus, also auf Gewalt oder auf Parteiförmigkeit ausgerichtet, mit dem Bezug auf den Nationalsozialismus, sehr mit Relativismus und Leugnung Shoah und Holocaust beschäftigt. Also das ist so diese ganz klassische alte Rechte.
Und was macht diese neue Bewegung wie die Identitäre Bewegung so erfolgreich? Warum hat sie sich zum Beispiel in Österreich durchsetzen können jetzt als Bewegung? Und welchen Einfluss hat sie, Ihrer Meinung nach, auf die etablierten Rechtsparteien?
Die Identitären haben den Aktivismus in die neue Rechte gebracht. Die neue Rechte war sehr auf so Diskurse und im Feuilleton der bürgerlichen Zeitungen möchte man vorkommen. Sie sind sehr früh auf das Internet gestoßen, auf die sozialen Medien gestoßen, auf Blogs gestoßen. Klar, das ist eine Ausweichbewegung, wenn man nicht vorkommt in den etablierten Medien, dann adaptiert man sich hier sehr schnell. Und die Identitären haben auch einen sehr starken PR-Aspekt hineingebracht in die neue Rechte. Also es geht nicht mehr nur darum, dass man diskutiert, sondern es geht auch darum, das ganz klar nach außen zu vermarkten, mit eigentlich klassischen Werbestrategien, die man gut nachvollziehen kann bei den Identitären. Und diese Form des Rechtsextremismus, auch eine sehr volatile, sehr fluide Form des Rechtsextremismus, die nicht mehr auf Dogmen besteht, also so, oder nicht mehr über Südtirol oder dieses Sudetenland oder sowas redet, was niemanden mehr interessiert in Wahrheit, sondern auf diese Kulturkämpfe fokussiert, hat natürlich in ihrer Strategie und in ihrer Selbstpräsentation und auch in diesem Marketing-Sprech ist einen sehr großen Einfluss auf den Rest des Rechtsextremismus gehabt. Und natürlich sind es aber auch kommunizierende Gefäße. Also das haben sie natürlich nicht im Alleingang gemacht, aber es gibt die Organisationen wie die Identitären, es gibt die Parteien und es gibt so diesen Internet-Mob. Und diese verschiedenen Sphären kommunizieren sehr eng miteinander.
Ja, und im Hinblick auf die kommenden Nationalratswahlen und eben auch die Umfragewerte zu den Nationalratswahlen stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man tun gegen die sehr starken rechter Kräfte, beziehungsweise was kann sozusagen auch die breite Zivilgesellschaft tun, um eben diesen rechten Kräften den Wind aus den Segeln zu nehmen? Gibt es da irgendwelche Ideen dazu?
Ich fange mal an mit dem, was man nicht tun sollte. Die ganze Zeit auf diese Kulturkämpfe einsteigen, sie vielleicht sogar positiv verstärken, aber auch nicht über jedes Stöckchen springen. Ja, nicht immer, oh, die sagen das, oh mein Gott, das ist so schlimm. Ja, ist es. Und man muss das auch einordnen und analysieren und alles. Aber wenn man sich immer nur auf dem Terrain der extremen Rechten bewegt, dann wird die extreme Rechte stärker. Es muss auch diese Räume geben, wo man über eine solidarische Zukunft redet, wo man darüber redet, wie Zukunft auch ausschauen könnte. Weil dieses Monopol auf die Zukunft haben im Moment sehr exklusiv die extreme Rechte. Alles ist furchtbar, wir müssen uns verteidigen, wir müssen eine Festung bauen, Mauern bauen, Abwehren, Krieg, Bürgerkrieg, all diese Geschichten. Und deswegen haben viele Leute Angst vor der Zukunft, das verstehe ich auch. Aber die Zukunft muss ja nicht furchtbar sein. Wir können uns jetzt auch überlegen, wie eine nicht furchtbare Zukunft aussieht. Und das ist nicht nur für Vorwahlen wichtig, aber gerade vor Wahlen ist es besonders wichtig.
Und was erwartet die Österreicher und Österreicherinnen nach den Wahlen?
Wenn das so ausgeht, wie das jetzt kolportiert wird, es sind sehr viele Konjunktive da jetzt drinnen, wenn wir eine extreme Rechte überlegen, auf dem ersten Platz haben, ja, was soll denn passieren? Also, dann ist es zu spät. Natürlich der Appell an alle, nicht mit extremen Rechten zusammenarbeiten und so weiter und so fort, aber das wird umso schwächer, umso stärker die extreme Rechte ist. Das heißt, es wäre jetzt schon wichtig, ein Ergebnis der demokratischen Kräfte zu haben, wo deutlich ist, dass es hier auch einen Regierungsauftrag gibt und dass es hier auch einen Willen gibt, eine demokratische Regierung zu haben. Ich möchte nicht in der Haut quasi von Koalitionsverhandlern stecken, das ist zum Glück nicht meine Aufgabe. Aber natürlich, egal wie unelegant es ist, die extreme Rechte an der Macht richtet immer Schaden an.
Es ist ja so, dass ja konservative Rechte und eben auch rechtsextreme Kräfte in Europa ja auch Hochkonjunktur feiern. Was haben wir von den Europawahlen zu erwarten und ja, was bedeutet sozusagen ja, dieser gestärkte Nationalismus und die Fremdefeindlichkeit für die Zukunft des europäischen Projekts?
Naja, vor allem sind es antieuropäische Projekte, beziehungsweise sind Anti-EU-Projekte. Und als ein weiterer Vektor in dem Ganzen sind natürlich putinfreundliche Kräfte, die da an die Macht kommen. Und dann wird es auf vielen Ebenen schwierig. Die EU verdient sicher Kritik und sie verdient sicher Kritik von demokratischer Seite. Aber die EU-Kritik, unter Anführungszeichen, die da vorgebracht wird, hat mit dem natürlich relativ wenig zu tun. Es ist eher die Angst, dass man sich quasi, ja, ich möchte sagen Spione, nachdem am heutigen Tag schon ein Mitarbeiter, nicht für Putin, aber für China spioniert, ein Mitarbeiter der AfD verhaftet worden ist unter Spionageverdacht, wir in Österreich diese Spionagefälle sehen und diese außenpolitische Komponente, diese sicherheitspolitische Komponente natürlich eine große Rolle spielen wird im EU-Parlament, wenn die extreme Rechte gestärkt wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es ist ja schon so eine strikte Asylpolitik, also in der Politik selbst kann sich fast kaum noch mehr was ändern. Ich möchte es nicht relativieren, aber natürlich, aber in der Sprache wird das nochmal ordentlich anziehen dann natürlich. Ja, und es ist relativ klar, was uns erwartet. Egal in welchem Parlament die extreme Rechte an die Macht kommt, sie richtet Schaden an.
Nie wieder ist jetzt. Das ist ein Spruch, der gerade auch verwendet wird, um auf das Erstarken des Rechtsextremismus, Antisemitismus und antidemokratische Kräfte aufmerksam zu machen. Was bedeutet dieser Spruch für Sie und was kann man sozusagen als Einzelperson tun, damit nie wieder auch nie wieder bleibt?
Einerseits wird der Spruch hier angewandt, um auf diesen verstärkten Antisemitismus nach dem 7. Oktober hinzuweisen, der, das muss man leider so sagen, nicht nur von den extremen Rechten ausgeht. Und wo man sieht, wie schnell ganz schlimme antisemitische Verschwörungsmythen wieder Hochkonjunktur haben. Und das andere ist natürlich, dass man gleichzeitig verhindern muss, dass die extreme Rechte, die dann versucht, auch aus dem Kapital zu schlagen, obwohl wir wissen, dass sie in ihrer Grundstruktur antisemitisch ist, dass die an die Macht kommen. Und nie wieder ist jetzt, heißt in all seinen verschiedenen Facetten einfach, wir dürfen uns die Demokratie nicht wegnehmen lassen. Die Demokratie ist nie perfekt und ist nie angekommen und man muss immer dran arbeiten. Aber die Demokratie ist das Beste, was wir haben, weil wir können sonst, so viele Menschen können sonst nicht aushandeln, wie wir leben wollen. Deswegen brauchen wir eine bessere Demokratie. Wir brauchen Demokratie. Und den gesellschaftlichen Frieden. Ja, das hat eine sozioökonomische Komponente, die nicht außer Acht gelassen werden darf. Das sieht man, wie stark das auseinandergegangen ist in den letzten Jahren. Und es hat eine gesellschaftspolitische Komponente, die sehr stark durch diese Kulturkämpfe der extremen Rechten gestört wird. Also Gendern und LGBTIQ und Antirassismus und all diese Geschichten. Und ich möchte fast behaupten, es gibt mittlerweile auch hier einen dritten Vektor, nämlich eine klimapolitische Frage, weil wenn wir uns nicht einigen können, wie wir unsere Lebensgrundlage erhalten wollen, dann hat das auf die beiden anderen einen großen Einfluss. Aber natürlich kann man Klimapolitik so oder so machen. Und hier ist es auch wichtig, demokratische, ausgleichende und so weiter Politik zu machen. Also uns stehen sehr, sehr viele Aufgaben leider bevor. Mhm. Wir leben in aufregenden Zeiten, wir leben in Umbruchzeiten, aber es wird uns niemand abnehmen. Und die Illusion, dass ein starker Führer kommt und das alles wieder einfacher macht, ist halt genau das, eine Illusion.
Wir haben uns jetzt doch bei diesen Fragen sehr stark auf einer Metaebene bewegt und jetzt wird einfach ganz praktikabel nur eine Frage stellen, die vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, und zu sagen, was kann man auch in Gesprächssituationen machen, bei denen man mit intoleranten Aussagen oder gar rassistischen Sprüchen konfrontiert wird? Genau, das wäre irgendwie auch die Frage, gibt es da irgendwelche Tipps sozusagen, wie man damit umgehen kann?
Also ich möchte an der Stelle sehr gerne zum Beispiel auf das Buch Einspruch von Ingrid Brodnik verweisen, die sich sehr, sehr toll damit auseinandergesetzt hat. Aber es kommt noch darauf an, mit wem man redet. In einer öffentlichen Situation muss ich immer, also wenn da jemand rassistisch beschimpft wird, muss ich zumindest zu der betroffenen Person hingehen, mich da vorstellen, die Blickachse brechen und sagen, komm, wir gehen jetzt, ja, oder ist alles gut, ja, oder im Bus einfach mit der Person dann reden. Das ist viel wichtiger als so Kraftmeiern gegen den Rassisten. Da kann sich eine Situation entwickeln, die man dann nicht mehr einschätzen kann, die gefährlich werden kann. Viel wichtiger sind die Betroffenen, immer, ja. Die nicht alleine lassen, mit denen reden, wenn die das wollen, natürlich an die Hand nehmen, weggehen, dazwischen stellen, Sichtachse brechen. Wenn ich aber zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis in so einem Zweiergespräch merke, ja, das ist ja auch so, dann kann man schon auch anders damit umgehen. Was ich sehr gerne mache, ist, das kommt so aus dem angloamerikanischen Raum als Technik, die Leute fragen, ey, wann ist ein guter Tag für dich? Wie schaut es eigentlich aus, dass es gut ist für dich? Und die wenigsten Leute sagen dann, also das Wichtigste in meinem Leben ist, dass morgen 5 Ausländer abgeschoben werden ist. Dann ist mein Tag gerettet, wenn das passiert. Sondern die Leute haben kleine Träume. Die wollen, dass sie keinen Stress haben, in die Arbeit zu kommen. Die wollen keinen Stress auf der Arbeit. Die wollen Zeit mit ihrer Familie und Kindern. Die wollen keine finanziellen Sorgen, keine Rechnungen. Und die wollen, dass gesund sein und dass es allen gut geht. Und dass das nicht möglich ist in der heutigen Zeit, zeigt sehr viel über die heutige Zeit aus. Und dann bin ich aber in einer ganz anderen Diskussion drinnen, wenn ich sage, ah, okay, lass uns mal darüber reden, wie du in die Arbeit kommst. Da ist die ganze Mobilitätsfrage drinnen. Oder warum bist du immer im Stress? Warum ist es kein schönes Familienleben? Mit ganzer Arbeitszeitdebatte drinnen. Also da hat man so viele Anknüpfungspunkte, dass man ganz andere Debatten führt, als wenn man sich immer auf dem Nein, wie kannst du das sagen? Oh, und dann Ding und aber ich habe gelesen und oh, die sind so doof. Aber damit werde ich niemanden überzeugen. So, aber man muss schon auch versuchen, die man noch bekommen kann, davon zu überzeugen, dass es eben auch solidarisch geht.
Ja, super, danke. Letzte Frage vielleicht noch, weil es mich auch persönlich interessiert. Und zwar, woher kam sozusagen das Interesse, sich mit diesen Themen, eben Extremismus, Rechtsextremismus, Faschismus und so weiter, auseinanderzusetzen und eben halt dann auch letztlich im wissenschaftlichen Bereich auseinanderzusetzen? Gibt es da irgendein Schlüsselereignis oder gibt es irgendwas, warum du gesagt hast,
gibt es mehrere Stränge. Das eine ist meine Omi, die mich sehr stark beeinflusst hat und eine sehr klare Antifaschistin immer schon war und immer war, also zu den Nazis nein. Ist so in einer Arbeiterinnenfamilie, selbst Arbeiterin gewesen, aufgewachsen, also hatte jetzt nicht den akademischen Zugang, aber so einen Alltagsverstandzugang. Und das hat mich schon immer sehr geprägt. Das andere ist natürlich, dass ich, wie ich studiert habe, die WKR-Wahldemonstrationen sehr wichtig waren und das hat mich sehr, sehr politisiert. Und das dritte ist, dass das Thema aber auch zu mir gekommen ist und sich die Identitären vor meinen Augen am Institut für Politikwissenschaft gegründet haben und mich dann schon sehr angetrieben hat, dass ich wissen wollte, warum sind diese Plakate, was versteckt sich hinter den Symbolen und begonnen habe, ein Archiv aufzubauen. Ich glaube, ich habe bis heute das beste Archiv der Identitären und das mich komplett reingelesen habe und dann auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe vor über 15 Jahren. Ja, so hat es angefangen.
Ja, super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Interview, war super spannend.
Dankeschön.
Und nur eine schöne Veranstaltung.
Danke.
Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024.
Nach dem eben gehörten Interview mit Natascha Strobel gibt es nun noch Statements aus der Zivilgesellschaft zu hören. Ich habe nachgefragt, was bedeutet es für dich, wählen zu gehen? Das erste Statement stammt von Ramat, einem jungen Mann, der vor einigen Jahren als Asylwerbender nach Österreich gekommen ist und der bislang noch nie wählen gehen durfte. Von ihm wollte ich wissen, was dies für ihn bedeutet.
Zu dem Thema Wählen. Für mich als jemanden, der nie wählen dürfte, ist es ein fremdes Wort, weil hat es ja nie gegeben, dass ich entscheiden kann über meine Umgebung, politische Situation. Somit fühle ich mich auch nicht Teil davon. Aber wenn ich auch wählen dürfte, weiß ich nicht. Erstmals ist es fremd. Zweitens kann ich dann auch mir vorstellen, was mein Gefühl ich kriegen würde. Das heißt, könnte heißen, dass ich auch dabei bin, dass hier auch mein Zuhause ist, dass ich auch ein Teil davon bin, dass ich auch als ein Teil gesehen werde, dass ich inklusiv bin und nicht exklusiv. Das heißt, wenn ich auch reden kann, wird meine Meinung auch ernst genommen, dass ich ernst genommen werde. Und würde ich auch gern. Aber andererseits, wenn es mir dann gesagt wird, dass du nicht teilnehmen darfst, man kriegt das Gefühl, dass ich nicht als ein Teil von der Gesellschaft gesehen werde oder Teil der Gruppe. oder Teil von einem Team, hauptsächlich, dann bin ich ein Fremder. Obwohl ich mich als ein Teil der Gruppe sehe, ist äußerst unangenehm, aber irgendwann habe ich dann gelernt, damit klarzukommen.
Ich sitze gerade im Park neben der Ruth und die Ruth ist ursprünglich aus Belgien, aber lebt schon seit einigen Jahren in Österreich. Und jetzt will ich von der Ruth wissen, was bedeutet es für dich, wählen zu gehen?
Wählen gehen ist, als Belgierin muss ich in Belgien wählen gehen, weil da gibt es Wahlpflicht. Auch wenn ich nicht in Belgien lebe und dann eigentlich nichts davon habe, persönlich. Und in Österreich darf ich dann nicht wählen gehen. Aber trotzdem mache ich es, weil ich es wichtig finde, wählen zu gehen. Und für Belgien gehe ich dann wählen, weil ich es wichtig finde, weil das Einfluss hat auf unsere Zukunft und auf unseren Alltag, was die da oben auf Politikebene entscheiden. Das ist das eigentlich mitbestimmen können, dass wir da doch ein bisschen Einfluss haben so drauf. Genau.
Und wie findest du es, dass du eben in Österreich nicht wählen darfst?
Ja, das ist ja schade, weil wir leben hier, wir arbeiten hier, wir zahlen Steuer hier und da werden dann Sachen entschieden, die auch auf unseren Alltag und Zukunft von unseren Kindern, die auch zur Schule gehen und so, Einfluss haben. Und dann haben wir eigentlich nichts zu mitbestimmen oder keine Entscheidung mit beeinflussen oder nichts machen. So. Ja, das finde ich ein bisschen unlogisch eigentlich, genau. Dann nur vor Europa wählen gehen ist dann logisch für mich, finde ich, weil ja, das ist dann für sowohl Österreich als Belgien übergreifend, aber es ist ja schade, dass man nicht in der Stadt, wo man lebt, wählen darf. Das finde ich ein bisschen, und arbeitet und zahlen und alles, wie alle anderen Österreicher macht eigentlich, dass man da dann nicht mitbestimmen darf. Das ist ja schade, finde ich. Unlogisch.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Hallo, mein Name ist Anja und ja, ich gehe wählen. Mir ist das auch ganz wichtig. Ich finde, es ist nämlich nicht nur ein Recht, sondern auch ein Privileg. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer Demokratie leben und unsere Stimme auch abgeben dürfen. Und diese Demokratie braucht unser Mitwirken, unser Aktives. Deshalb ist auch das Wählen gehen so wichtig. Und prinzipiell, wenn es um so etwas Wichtiges geht, was auch mich sehr betrifft, freut es mich, wenn ich mitreden kann.
Hallo, ich bin die Fatmira und natürlich gehe ich wählen. Wählen ist für mich nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung, dass dieses Recht in Anspruch genommen wird. Es ist unsere Verantwortung, die Demokratie zu schützen, und es ist auch unsere Verantwortung, mitzubestimmen in wichtigen Entscheidungen.
Was bedeutet für mich, wählen zu können? Es würde für mich bedeuten, dass ich auch in der Gesellschaft vieles bewirken kann und dass meine Meinung wichtig ist. Es würde für mich ein Zeichen sein, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin, wo ich mich willkommen und angekommen fühle. Die Möglichkeit zu wählen würde mich sehr motivieren, mich für politischen Prozessen und für die aktuellen Entwicklungsschwerpunkte und Probleme im Land intern und in der Welt zu interessieren und dazu eine Meinung zu bilden. Die Möglichkeit zu wählen würde mir die Möglichkeit geben, mich zusammen mit anderen Menschen verantwortlich für die Zukunft von diesem Land, wo ich lebe und arbeite, zu fühlen.
So, So, ich stehe gerade neben der Emma, die ist 18 Jahre alt und darf zum ersten Mal bei der heurigen Nationalratswahl wählen. Und jetzt wollte ich dich fragen, was bedeutet es für dich, wählen zu dürfen?
Also ich finde es sehr wichtig, wählen zu gehen, wenn man das Recht dazu hat, weil nicht jeder eben das Recht hat und ich mir denke, meine Stimme zählt ja eigentlich nicht nur für mich, sondern ich will ja für die ganzen Leute, die in dem Land wohnen. Und genau, deswegen gehe ich wählen.
Super, wunderbar, danke dir.
Ich bin Parisa und lebe seit 10 Jahren in Linz, Österreich. Vor 7 Jahren gründete ich den Kulturverein Klosfilm und das Linz International Short Film Festival und organisiere seitdem das Festival sowie weitere Veranstaltungen. Als Filmemacherin und Kulturaktivistin bin ich aktiv in der Kulturpolitik der Stadt Linz und setze mich dafür ein, unsere Stadt und Gesellschaft weiterzuentwickeln. Trotzdem darf ich nicht wählen. Für mich bedeutet Wählen das Recht, mitzuentscheiden, wie unsere Gesellschaft gestaltet wird. Viele Menschen wie ich, die in Österreich leben, arbeiten und zur Gesellschaft beitragen, haben kein Wahlrecht, weil sie keinen österreichischen Pass besitzen. Demokratie sollte nicht nur für jene gelten, die aktiv in Kultur oder Politik engagiert sind. Auch Menschen, die hier einfach ihren Alltag leben, sollten ein Mitspracherecht haben. Wählen bedeutet, Teil einer Gesellschaft zu sein und mitzubestimmen, wie das Land gestaltet wird. Diese Möglichkeit sollte allen offen stehen, die hier leben, unabhängig davon, wie aktiv sie in der Gesellschaft eingebunden sind, unabhängig von ihrem Pass. Das wäre wahre Demokratie. In Österreich sind etwa 6,5 Millionen Menschen wahlberechtigt. Doch rund 1,5 Millionen, etwa 20% der Bevölkerung, leben, arbeiten und zahlen Steuern hier, haben jedoch kein Wahlrecht, weil sie keinen österreichischen Pass besitzen. Demokratie lebt von Beteiligung. Wenn so viele Menschen, die aktiv zur Gesellschaft beitragen, nicht mitbestimmen dürfen, entgeht der Politik wertvolles Feedback und Engagement. Das ist wichtig, dass wir über das Wahlrecht nachdenken und es inklusive gestalten, damit wirklich alle, die hier leben, mitentscheiden dürfen.
So, ich stehe gerade neben der Sarina, die eine thailändische Staatsbürgerschaft hat und in Österreich lebt schon seit längerer Zeit. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was bedeutet es für dich, wählen zu dürfen bzw. nicht wählen zu dürfen in Österreich?
Naja, es ist eine sehr gute Frage. Erstens, ich arbeite eigentlich genauso wie alle anderen und zahle meine Steuer bei. Aber das Recht zu wählen haben wir leider nicht als Ausländer, was eigentlich einerseits sehr unfair ist, obwohl wir eigentlich ziemlich viel beitragen, so wie alle anderen Österreicher. Aber ja, ist halt leider so, wenn ein Gesetz so ist. Bisschen unfair, aber ja.
Super, danke.
Hallo, mein Name ist Thomas Baum und ich bin gedanklich doch schon sehr mit der Nationalratswahl am 29. September beschäftigt, weil es da um eine Richtungsentscheidung gehen wird. Hin zu mehr Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Homophobie, Enteuropäisierung und Urbanisierung oder hin zu einer offenen und freien Gesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit, solidarischem Zusammenhalt, einem achtsamen Umgang mit unseren ökologischen Ressourcen und der Wertschätzung und Achtung unterschiedlicher Lebensentwürfe. Darüber werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Deshalb geht bitte am 29. September unbedingt wählen. Die Demokratie braucht jede Stimme.
Engagierte Stimmen, die Sonderreihe des Zusammenhelfen-Podcasts zur Nationalratswahl 2024. Hier nun die Veranstaltungshinweise des Vereins für uns Zentrum für Zivilgesellschaft im September 2024. Freiwilliges Engagement stärken und Organisationen in der freiwilligen Koordination unterstützen. Mit dem Forum Engagiert 2024 widmet sich für uns Zentrum für Zivilgesellschaft der Stärkung der Vereine und freiwilligen Organisationen und geht dazu auf Tour durch Oberösterreich. Nach dem Startschuss in Linz gibt es 4 regionale Veranstaltungen, bei denen sich alles um die Freiwilligengewinnung und die Vernetzung unter den freiwilligen Koordinatorinnen dreht. Und zwar am 26. September von 17 bis 20 Uhr in Altenfelden im Arcus Sozialnetzwerk sowie am 21. Oktober von 17 bis 20 Uhr im Alten- und Pflegeheim Steyr und am 30. Oktober von 17 bis 20 Uhr im Zimt in Braunau. Sprache verbindet, Engagement wirkt. Anlässlich des Internationalen Tages der Sprachen lädt für uns Integration am 27.09. von 11 bis 15 Uhr zum Entertainer am Linzer Hauptplatz ein. Informier dich dort über die vielfältigen Angebote des Vereins, lass dich zu einem möglichen freiwilligen Engagement beraten und erfahre mehr über aktuelle Veranstaltungen, Fortbildungen und Projekte. Besucherinnen und Passantinnen werden herzlich eingeladen, sich beim Sprachensammeln zu beteiligen. Gemeinsam soll die Vielfalt der Sprachen in Linz und unserer Gesellschaft sichtbar, hörbar und lesbar gemacht werden. Verpass auch nicht das Quiz mit spannenden Fragen und Aufgaben rund um Sprache und freiwilliges Engagement. Mitmachen lohnt sich. Und hier noch 2 Veranstaltungshinweise für den Oktober. Wir laden dich ein zum Stammtisch für Freiwillige am 2. Oktober von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, um zwischendurch wieder einmal ganz herzlich Danke für dein Engagement zu sagen. Magdalena und Friederike vom Verein für uns freuen sich auf dein Kommen, das gemeinsame Plaudern und einen gemütlichen Abend. Es erwartet dich ein kleines Buffet, spannende Gespräche. Du kannst über dein Engagement erzählen, was dir Freude macht, wo deine Herausforderungen sind und du kannst auch mehr über den Verein für uns erfahren. Zum Stammtisch laden wir alle Freiwilligen ein, egal in welchem Bereich du aktiv bist, ob du aktuell engagiert bist oder gerade eine Pause machst. Du bist herzlich willkommen. Zwischen Nationalstolz und Extremismus, türkischer Ultranationalismus, so der Titel des Webinars von Für uns Extremismusprävention, das am 10. Oktober von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr online stattfindet. Bei diesem Online-Webinar werfen wir einen kritischen Blick auf rechtsextreme Strömungen innerhalb der türkischen Community, insbesondere auf die Aktivitäten und den Einfluss der Grauen Wölfe. Denn diese Organisation ist bekannt für ihren Ultranationalismus, der sich in verschiedenen Bereichen bemerkbar macht. Erol Ünal wird uns durch dieses Webinar begleiten. Er koordiniert das Projekt HADI – Wir müssen reden beim Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg, das sich der Prävention von Rechtsextremismus und Ultranationalismus in der Migrationsgesellschaft widmet. Wir freuen uns über deine Anmeldung. Alle Veranstaltungen des Vereins Für uns Zentrum für Zivilgesellschaft sind kostenlos. Im Veranstaltungskalender unter www.für-uns.at findest du alle Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen. Der Zusammenhelfen-Podcast ist eine Produktion des Vereins Für uns. Zentrum für Zivilgesellschaft.